When I was 12 years old, my father,
als ich 12 Jahre alt war, machte mein Vater mit mir eines Tages einen Jagdausflug in die Berge. Wir standen um 3 Uhr morgens auf, sattelten die Pferde und brachen in völliger Dunkelheit zu den bewaldeten Hängen auf. Ich ging zwar gern mit meinem Vater jagen, aber in diesem Augenblick war mir doch ein wenig mulmig zumute. Ich war zuvor nie in diesen Bergen gewesen und konnte den Weg nicht sehen. Eigentlich konnte ich gar nichts erkennen. Lediglich den kleinen Lichtschein der Taschenlampe, die mein Vater bei sich trug, warf ein schwaches Licht auf die Kiefern vor uns. Wenn mein Pferd nun ausrutschte und stürzte, sah es denn überhaupt, wo es hinschritt? Ein Gedanke allerdings beruhigte mich. Papa weiß ja, wohin er geht. Wenn ich ihm folge, ist alles gut. Und dem war auch so. Die Sonne ging schließlich auf und wir verbrachten einen herrlichen Tag zusammen. Auf dem Rückweg zeigte mein Vater auf einen hohen Bergkipfel mit steilen Hängen, der sich deutlich von der umgebenden Berglandschaft abhob. Das ist Windy Ridge, sagte er. Dort kann man sehr gut jagen. Sofort wusste ich, dass ich eines Tages zurückkommen und den Windy Ridge erklimmen wollte. In den folgenden Jahren sprach mein Vater zwar oft über diesen Berg, aber nie bestiegen wir ihn. Erst 20 Jahre später rief ich meinen Vater eines Tages an und verkündete, heute geht's auf den Windy. Wieder sattelten wir die Pferde und ritten den Hang hoch. Mit Anfang 30 war ich inzwischen ein erfahrener Reiter. Überraschenderweise war mir trotzdem genauso unbehaglich wie damals als 12-Jährigen. Doch mein Vater kannte ja den Weg, und so folgte ich ihm. Schließlich erreichten wir den Berggipfel. Die Aussicht war atemberaubend. Ganz deutlich spürte ich, dass ich wiederkommen wollte. Aber gar nicht so sehr um meiner selbst willen, sondern um meiner Frau und unserer Kinder willen. Sie sollten das erleben, was ich gerade erlebt hatte. Im Laufe der Jahre konnte ich meine Söhne und weitere Jungen auf Berggipfel führen, so wie auch mein Vater mich geführt hatte. Solche Erfahrungen stimmen mich nachdenklich. Was bedeutet es eigentlich, jemanden zu führen, und was bedeutet es, jemandem nachzufolgen? Wenn ich euch fragte, wer der größte Führer ist, der je gelebt habe, was würdet ihr dann antworten? Jesus Christus natürlich. Jede erdenkliche Eigenschaft, die ein Führer aufweisen muss, verkörpert er auf vollkommene Weise. Wenn ich euch nun fragen würde, wer der größte Nachfolger ist, der je gelebt hat, wäre da die Antwort nicht erneut Jesus Christus? Er ist der größte Führer, weil er auch der größte Nachfolger ist. In allem folgt er seinem Vater auf vollkommene Weise. Die Welt sagt, ein Führer muss Macht haben. Der Herr sagt, ein Führer muss demütig sein. In der Welt gelangt ein Führer durch Talente, Fähigkeiten und Reichtum zu Macht und Einfluss. Ein Führer wie Christus gewinnt mit überzeugender Rede, mit Langmut, mit Milde und mit Sanftmut und ungeheuchelter Liebe an Macht und Einfluss. In den Augen Gottes sind die größten Führer schon immer auch die größten Nachfolger. Ich habe derzeit viel mit den jungen Männern der Kirche zu tun. Zwei dieser Erlebnisse haben mir vor Augen geführt, was es heißt, zu führen und nachzufolgen. Vor kurzem nahmen meine Frau und ich in einer anderen Gemeinde an der Abendmahlsversammlung teil. Kurz vor der Versammlung kam ein junger Mann auf mich zu und fragte mich, ob ich beim Austeilen des Abendmahls behilflich sein könnte. Aber gern, antwortete ich. Also setzte ich mich zu einem anderen Diakonen und fragte den Jungen neben mir, für welchen Bereich bin ich denn zuständig? Er erklärte mir, dass ich hinten in der Kapelle auf der einen Seite des Mittelblocks anfangen sollte, er auf der anderen Seite, und gemeinsam sollten wir uns dann nach vorne vorarbeiten. Es ist lange her, dass ich das gemacht habe, gestand ich. Mach doch nichts, sagt er. Sie packen das schon. Als ich neu dabei war, habe ich mich auch so gefühlt. Später in der Versammlung hielt der jüngste Diakon des Kollegiums, der erst ein paar Wochen zuvor ordiniert worden war, eine Ansprache. Nach der Versammlung scharten sich die übrigen Diakone um ihn und sagten ihm, wie stolz sie auf ihn waren. Als ich an dem Tag mit ihnen sprach, erfuhr ich, dass die Mitglieder aller Kollegien des aaronischen Priestertums in dieser Gemeinde jede Woche auf andere Jungen in ihrem Alter zugingen und sie einluden, in ihrem Kollegium mitzumachen. Diese Jungen waren allesamt fantastische Führer. Offensichtlich standen ihnen bei dieser Aufgabe auch großartige Träger des melchisedekischen Priestertums, Eltern und weitere gute Berater zur Seite. Fürsorgliche Erwachsene, wie sie sie hatten, sehen in diesen Jungen nicht nur, wer sie sind, sondern auch, was aus ihnen werden kann. Wenn sie mit den Jungen sprechen oder über sie, halten sie sich nicht bei deren Unzulänglichkeiten auf, vielmehr heben sie die großartigen Führungseigenschaften hervor, die sie an den Tag legen. So, ihr jungen Männer, sieht euch nämlich der Herr. Ich fordere euch auf, euch selbst ebenso zu sehen. Die Zeit wird kommen, da ihr zu führen berufen werdet. Und zu anderen Zeiten müsst ihr ein Nachfolger sein. Meine heutige Botschaft an euch lautet allerdings, dass ihr ganz unabhängig von eurer Berufung stets einerseits ein Führer, als auch andererseits ein Nachfolger seid. Zum Jüngersein gehört auch das Führen. Einfach gesagt trägt ein Jünger dazu bei, dass andere zu Christus kommen. Das ist es, was ein wahrer Jünger tut. Wenn ihr also bestrebt seid, Christus nachzufolgen, könnt ihr anderen helfen, ein Jünger zu werden. Und ihr könnt sie auch führen. Ein guter Führer muss nicht unbedingt extrovertiert oder mitreißend oder ein begnadeter Redner sein. Ein guter Führer wird man dadurch, dass man sich verpflichtet hat, Jesus Christus nachzufolgen. So jemand hegt, um Abraham zu zitieren, den Wunsch, ein besserer Nachfolger der Rechtschaffenheit zu sein. Und wenn ihr das zu Wege bringt, dann seid ihr ein Führer. Ein andermal besuchte ich Neuseeland. In Neuseeland eine alleinerziehende Mutter und ihre drei Kinder im Jugendalter. Der älteste Sohn war 18 Jahre alt und hatte erst am Sonntag davor das melchisedekische Priestertum empfangen. Ich fragte ihn, ob er das Priestertum schon habe ausüben können. Er antwortete, er wisse nicht so recht, was das bedeute. So erklärte ich ihm, dass er nun die Vollmacht habe, einen Segen des Trostes oder einen Krankensegen zu geben. Ich blickte auf seine Mutter, die viele Jahre lang keinen Träger des melchisedekischen Priestertums an ihrer Seite gehabt hätte. Ich fände es großartig, wenn du deiner Mutter einen Segen geben würdest, sagte ich. Ich weiß nicht, wie das geht, meinte er. Ich erklärte ihm, er solle ihr die Hände auf den Kopf legen und ihren Namen nennen, sagen, dass er ihr Kraft der Vollmacht des melchisedekischen Priestertums einen Segen gibt und alles aussprechen, was der Geist ihm in den Sinn und ins Herz gibt, und dann im Namen Jesu Christi schließen. Am nächsten Tag erhielt ich von ihm eine E-Mail, und darin schrieb er unter anderem, heute Abend habe ich Mama einen Segen gegeben, ich war ganz aufgeregt und habe ich dem Ganzen nicht gewachsen gefühlt, aber ich habe beständig gebetet, damit der Geist bei mir ist. Ohne ihn konnte ich schließlich keinen Segen geben. Als es soweit war, dachte ich aber gar nicht mehr an mich und meine Schwächen. Mit der gewaltigen geistigen und seelischen Kraft, die mich überkam, hatte ich nicht gerechnet. Anschließend war ich so von Liebe erfüllt, dass ich meine Gefühle nicht zurückhalten konnte. Ich fiel meiner Mutter um den Hals und heulte hemmungslos. Selbst jetzt, wo ich Ihnen schreibe, ist der Geist so stark, dass ich nie wieder sündigen möchte. Das Evangelium bedeutet mir unendlich viel. Ist es nicht inspirierend, wie ein scheinbar ganz gewöhnlicher junger Mann dank seines Dienstes im Priestertum Großes zustande bringen kann, selbst wenn er sich unzulänglich fühlt? Vor kurzem habe ich erfahren, dass dieser junge Ältester seine Missionsberufung erhalten hat. Kommenden Monat beginnt sein Aufenthalt in der Missionarschule. Ich bin überzeugt, dass er viele Seelen zu Christus führen wird, denn er hat verinnerlicht, wie er beim Dienst im Priestertum Christus nachfolgen kann und in erster Linie daheim, wo sein Beispiel großen Einfluss auf seinen 14-jährigen Bruder ausübt. Brüder, vielleicht ist es uns gar nicht bewusst, aber man bewundert uns. Familie, Freunde, sogar Fremde schauen zu uns auf. Als Träger des Priestertums reicht es nicht aus, dass wir lediglich selbst zu Christus kommen. Wir haben die Pflicht, alle einzuladen, zu Christus zu kommen. Uns darf es nicht genügen, dass wir selbst geistige Segnungen erlangen. Wir müssen diejenigen, die uns am Herzen liegen, ebenfalls zu diesen Segnungen hinführen. Und als Jünger Jesu Christi muss uns jeder am Herzen liegen. Der Auftrag des Heilands an Petrus gilt auch für uns. Wenn du dich bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Zu manchen Zeiten wirkt der Weg finster, aber folgt dem Heiland trotzdem weiterhin nach. Er kennt den Weg, denn er ist der Weg. Je aufrichtiger ihr zu Christus kommt, desto inniger wird in euch der Wunsch, anderen zu helfen, ebenfalls das zu erleben, was ihr erlebt habt. Dieses Gefühl bezeichnen wir auch als Nächstenliebe, die der Vater all denen zuteilwerden lässt, die wahre Nachfolger seines Sohnes Jesus Christus sind. Ihr werdet feststellen, wenn ihr Christus nachfolgt, führt ihr auch andere zu ihm. In den Worten von Präsident Thomas S. Monson: Wenn wir dem Mann aus Galiläa, ja, dem Herrn Jesus Christus folgen, wird sich unser persönlicher Einfluss überall und in jeder erdenklichen Berufung positiv bemerkbar machen. Ich bezeuge, dass dies die wahre Kirche Christi ist. Wir werden von einem Propheten Gottes geführt, Präsident Monson, einem großen Führer, der auch ein wahrer Nachfolger des Heilands ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.